Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk, heute mit Tamara Stefanovic. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Nein, zum Smalltalk ist sie nicht geboren. Tamara Stefanovic wirkt im Gespräch wie eine, die ihre Lebenszeit keinesfalls mit Unnötigem vergeuden möchte. Schon in der heute kaum noch erinnerbaren Zeit vor der Elbphilharmonie machte sie in Hamburg als Pianistin vorzugsweise moderner und allermodernster Musik Furore. In der Elbphilharmonie hat sie Klavierstücke von Stockhausen gespielt, Musik von Eisler und Kurtak, von George Benjamin und Bernd Alois Zimmermann, mit Orchestern oder in kleinerem Format und wiederholt auch mit Pierre-Laurent Aimard, der Instanz für zeitgenössische Klaviermusik und lange Zeit ihr Mentor. Beim Internationalen Musikfest Hamburg lädt Tamara Stefanovic jetzt am 6. Mai zu einem ganz besonderen Sonatenabend in den kleinen Saal der Elbphilharmonie, einem pianistischen Langstreckenlauf. Sonatenmarathon nennt sie das Programm völlig zu Recht, denn sie spielt nicht weniger als 17 Exemplare dieser gleichermaßen stabilen wie dehnbaren Kompositionsform Sonate, die Komponisten über Jahrhunderte hinweg immer wieder beschäftigt hat. In drei Blöcken zu je einer Stunde entfaltet Stefanovic da einen gewaltigen Kosmos an Werken, von Bach bis Ustwolskaja, und die Ordnung der Stücke folgt keineswegs der Chronologie ihrer Entstehung. Zwischen den drei Konzertabschnitten dieses herrliches versprechenden Mammutunternehmens ist jeweils eine Stunde Pause zum Reden, um die Musik zu verdauen, der Elbe beim Vorbeifließen zuzuschauen oder 10 Stockwerke über Hamburg, der Stadt, bei ihrem samstäglichen Treiben. Tamara Stefanovic lebt in Berlin. Für diesen Elbphilharmonie-Talk habe ich per Zoom mit ihr gesprochen. Über ihren Sonatenmarathon, aber auch über die radikal freie Musik, die sie seit ein paar Jahren im Quartett mit avantgardistischen Jazzmusikern spielt und die einen wichtigen Platz in ihrem Tun einnimmt. Und ich habe auch etwas darüber gelernt, was ein kreativer Geist wie der ihre mit einem Eyeliner anzufangen weiß. Liebe Tamara Stefanovic. Sehr, sehr schön, dass das klappt, so kurzfristig über Zoom, dass wir uns noch unterhalten können. Über den Sonatenmarathon und über Ihren Lebensweg als Pianistin. Ich habe gesehen, Sie haben diese große Aktion, die beim Musikfest stattfinden wird am 6. Mai im kleinen Saal der Elbphilharmonie, ja mindestens schon einmal gemacht im South Bank Center in London. Wie war diese Erfahrung?
Das war auf Wunsch von London, da ich da schon eine große Aktion gemacht habe, ein paar Jahre davor mit 50 Etüden, auch in 3 Teilen. Und auch das war mit 50 Etüden tatsächlich nur 20. und 21. Jahrhundert. Und South Bank wollte etwas Maßgeschneidertes da auch haben, auch in diesem Großformat. Und dann dachte ich, wenn es schon in 3 Sätzen ist, wollen wir dann vielleicht die Sonate machen. Aber dann genau das, was deine Sonate als erstes in Erinnerung springt, umgehen. Das heißt, nicht die klassische, nicht die romantische.
Sondern die barocke und die zeitgenössische oder die des 20. Jahrhunderts?
Ja, das ist die 20. Jahrhundert, der springt ja von so vielen verschiedenen Richtungen und neue Sprachen und neue Grammatiken. Und genau das interessiert mich. Warum nimmt man seit Jahrhunderten diese eine Form und kleidet sie immer neu? Aber man braucht diese Form als eine Art von selbstgewählten Gefängnis.
Wie die Freiheit immer in der Beschränkung liegt. Man sucht sich eine Struktur, in der man dann irgendwie sich erfährt.
Das ist wie bei Eleganz. Eleganz ist nur gekleidet mit Perfektion. Ja? Aber wenn man von Perfektion kommt, dann kommt man nicht zu Eleganz. Aber Eleganz ohne Perfektion geht auch nicht. Ja? Das heißt, Freiheit muss man immer auch definieren. Freiheit ohne Form und ohne Mission und ohne eine innere Haltung ist dann wirklich nur Chaos.
Mir gefällt, dass Sie das Wort Eleganz in dem Zusammenhang verwenden. Gibt es da eine musikalische Entsprechung für Sie? Finden Sie Sonaten elegant, wenn sie formal überzeugend sind? Genügt das schon?
Sicherlich nicht. Ein Werk ist immer ein Reichtum an auch widersprüchlichen Emotionen und Eleganz, die wir jetzt verbinden von einer oberflächlichen Eleganz oder einer sentimentalen Eleganz, ist sicherlich nicht im Programm. Aber eine Eleganz von Haltung, eine noble Eleganz ist sicherlich vor allem bei Scarlatti da. Scarlatti ist mein Wegweiser, mein Museumsführer, der uns zeigt, dass man viel erzählen kann auf sehr kleinen Rahmen und mit sehr vielen Gesetzen. Und trotzdem, man kann sich darin absolut wild und radikal und sehr frei emotional bewegen.
Noblesse ist auch ein sehr schönes Wort, passt auch ganz wunderbar, finde ich, vielleicht auch sogar nicht nur zu Scarlatti, aber diese Vorstellung, dass da ja auch eine sinnliche, eine ästhetische, eine Schönheit drin steckt in dieser Musik, ist ja auch etwas, was mich als Hörer dazu verleitet, das überhaupt anzuhören. Wenn es jetzt nur die formale Erfüllung wäre oder die Erfüllung formaler Vorgaben, wäre das ja nicht allein interessant. Wie haben Sie denn diese Stücke dann doch so zusammengefügt, dass sie für Sie auch eine Art von elegantem Bogen ergeben?
Es geht nie um mich. Es geht nicht nur um pure Schönheit und es geht nicht um ein Gefühl. Wir Menschen, es ist komplex und diese Komplexität interessiert mich. Ich nehme die Form als eine Art von Vessel, ein Schiff, der uns trägt. Und es sind viele verschiedene kleinere und größere und komische Schiffe, sehr schnelle oder sehr langsame. Oder die sich sehr gerne irren in Labyrinthen. Ja? Das ist nur der Anfangspunkt, wie man eine Geschichte erzählt. Und für mich ist es interessant einfach, dass man auch immer im 20. und 21. Jahrhundert Formen nimmt, die wir seit 100, 200, 300, 400 Jahren benutzen. Ja? Und ich glaube, das ist auch eine Art von, nicht Lektion im pädagogischen Sinne, sondern eher eine Art von Öffnung, dass man sich nicht verloren fühlt im 20. Jahrhundert, dass man sagt, jeder Komponist kommt von irgendwo. Jeder ist Teil von einer Familie. Die sind viele Cousins in diesem Programm, die sich nie erreichen konnten, wegen leider nur zeitlicher Begrenzung.
Genau. Abstände, ja.
Aber das heißt nicht, dass das 20. Jahrhundert mit dieser explodierenden neuen Sprachen eine Distanz in uns automatisch erreichen wollte. Nein, das ist nur nach zwei Weltkriegen, wie soll man die Geschichte weiterhin in gleichen Sprachen erzählen? Das geht nicht.
Dennoch haben Sie kein Stockhausen-Stück in diesem Sonaten.
Es gibt keine
Sonaten, weil es keine Sonaten gibt von ihm. Gut, Klavierstücke gelten nicht als Sonaten, insofern. Aber hätte es eine gegeben von ihm, wäre er wahrscheinlich.
Selbstverständlich, von Schönberger auch. Und es ist interessant, dass ich dann die Eisler-Sonate rausgefischt habe, weil das ist eine Sonate, die Schönberg sehr geliebt hat. Und das ist etwas, das man absolut nicht mehr spielt. Ja,
genau. Und Sie sagen, es ist die Sonate, die Schönberg nicht geschrieben hat.
Vielleicht eine frühe Sonate, ja. Weil es gibt diesen absoluten Wunsch nach Ordnung in Form. Es gibt einen absoluten Wunsch nach explodierenden Charakteren, die ständig wechselnd sind, wie das war in diesem Moment. Man konnte sich nicht eine lange Linie vorstellen mit zwei, drei verschiedenen Charakteren wie bei Brahms, wenn man das um sich hatte, was man in diesem Moment hatte in Geschichte. Das ist naiv.
Insofern ist die Musik immer auch ein Spiegel ihrer Zeit.
Muss sein. Wenn es nicht ist, dann ist das nicht Musik seiner Zeit, sondern das ist eine Art von melancholischen Weinanfall, dass man ständig klagt. Und das ist eine Haltung, die wir leider viel zu viel von 19. Jahrhundert ins 20. dann transportiert haben, dass man ständig nach hinten guckt, dass man ständig in Kunst, vor allem in Musik, fast nur in Musik, sich beruht auf alte Formen, alte Manieren, alte Art, die Musik überhaupt zu erfinden. Ja? Und das ist etwas, das ich mit so einem Programm auch ein bisschen brechen wollte, dass man die Distanz, die ja da ist, ja, dass man Musik erst als ein Konsumprodukt braucht, was eigentlich die Popmusik da dient. Und wir wollen das irgendwie in der Klassik auch jetzt und ist schon drin mit Mainstream und mit dieser Event-Klassik, ja, dass man das bricht und dass man sagt, nein, man sollte sich einfach ein bisschen mehr beschäftigen mit dieser roten Linie, die seit Hunderte von Jahren da ist. Und jeder Komponist gibt die Hand zu einem anderen. Ja, ohne Machaut oder Monteverdi gäbe es kein Bach und dann kein Beethoven und dann kein Bartok und kein Ligeti und Kurtak. Ja? Dass man sich ein bisschen beschäftigt mit seiner eigenen Geschichte, ohne dass man stoppt und beklagt sich, wie schön es immer alles früher war.
Sie haben den Begriff schön abfällig verwendet, Event. Dennoch ist ja Ihr Marathon an sich auch ein Event. Es ist ja ein außergewöhnliches Konzert. Insofern ist es schon auch einmal ein Ereignis, das man, weiß Gott, nicht alle Tage erlebt. Man muss 5 Stunden sozusagen seiner Zeit für diese besondere Erfahrung geben oder einfach präsent sein. Davon sind 2 vollständige Stunden auch Pause. Wie ist Ihre Erfahrung gewesen in London mit dem Publikum? Kommt das nachher im 3. Durchlauf zum letzten Teil dieses Sonatenmarathons möglicherweise noch wacher dazu, als es das vorher war? Gibt es da irgendeine Veränderung, die Sie wahrnehmen?
Es ist wichtig, etwas zu erzählen, was man sonst nicht erzählt. Ich bin nicht da, um ein normales Programm zu spielen, weil es mir ja gefällt. Das verabscheue ich, diese Art von Haltung von Künstler. Ich mache das, was mir gefällt. Plötzlich im 20. Jahrhundert ist der Interpret größer als der Komponist beim Schallplatten und CDs. Das darf doch nicht so sein. Das ist das erste Mal in Musikgeschichte, dass überhaupt Interpret existiert als einzige Wesen. Ja, das war immer früher auch Komponist und auch Veranstalter und Inspirator und so weiter. Ja, das ist zum ersten Mal sind die Interpreten jetzt die Stars. Und diese Glamour-Gesellschaft ist genau das Gegenteil von das, was ich mache. Und das ist kein Event, das ist niemand muss das erleben. Das ist eine Aufforderung auf eine Reise, zu schauen, was gibt es von Sonaten und was erzählt uns das über uns und warum ist dann der Ostwolski am Ende so ein Schock und warum es gibt manchmal Schocks bei Busoni-Sonate, die ja mehr als 100 Jahre alt ist, ja? Dass man sich ein bisschen fragt, wo stehen wir als Kulturmenschen, dass wir alle irgendwie vorgeben zu sein, ja? Oder sind wir wirklich jemand, der diese Pietät ständig auslebt und diese Art von Trägheit, ja? Und ich glaube, in Kunst braucht ein bisschen mehr Pietätlosigkeit.
Sie sind seit 2012 immer wieder in Hamburg gewesen, erst in der Leisthalle, dann wiederholt auch in der Elbphilharmonie, immer mit ausschließlich zeitgenössischer Musik, eben Eisler, Stockhausen haben Sie gespielt, Bernd Alois Zimmermann, oft auch mit Pierre-Laurent Aimard im Klavierduo, dann noch orchestral verstärkt. Was haben Sie für einen Eindruck von dem Publikum in Hamburg? Nehmen Sie das eigentlich wahr irgendwie, dieses Publikum, oder ist das für Sie gar keine besonders große Kategorie, egal wo Sie spielen?
Ein Konzert ist immer eine Teamarbeit. Es geht nicht um mich als Heldin, die irgendwie in Gladiator-Arena kommt und die alle verführt. Ja? Es gibt einen Teil davon, aber das ist leider ein bisschen zu größeren Teil jetzt geworden. Ich glaube, ohne Publikum, ohne Veranstalter, ohne Akustiker, ohne Architekt, ohne den Klavierbauer gäbe es kein Konzert. Und das muss man alles und vor allem Komponist am Anfang von allem. Das machen wir doch alles, um den Komponist zu erleben. Ja? Und selbstverständlich, die Schönheit von Elbphilharmonie ist ein fast gefährlicher Teil. Man kann sich darin sehr verlieren, dass man dann wirklich nur bekleidet das, was man sieht. Und es gibt Säle, wo man die Charakterfolge, die manchmal dann völlig was anderes erzählen als das visuelle Reiz ist, ja, dass man das dann erkämpft. Aber bis jetzt hatte ich wirklich nur phänomenale Eindrücke in Elbphilharmonie und auch in Leisthalle, damals war es mit Turangalila-Symphonie. Das in Hamburg, es gibt eine Öffnung wie in jeder Hafenstadt. Das sind auch Menschen, die ständig einen Kontakt zu Reisen ins Ungewisse haben, wenn es auch am Rande ist. Aber das kann das Publikum einfach nicht provinziell sein.
Das ist sehr schön. Diese Vorstellung nehmen wir doch gerne auf, auch wenn es, soweit man das jetzt sagen kann, statistisch doch sehr, sehr viel auch tatsächlich Hamburger sind, also Leute aus der Stadt, die in dieses Konzerthaus gehen und nicht so sehr die große, weite Welt, die hereinkommt. Die kommt in Form der Künstler herein und auch ein bisschen in Form der Zuhörer, aber sehr, sehr viele aus der Stadt nehmen dieses Haus immer wieder in Anspruch und nehmen das immer wieder wahr. Ich habe gesehen, dass Sie neben all der zeitgenössischen notierten Musik seit einigen Jahren improvisieren. Das finde ich wunderbar und ja auch eher ungewöhnlich. Zumal Sie selbst, glaube ich, noch vor 6 Jahren bekannt haben, dass Sie Jazz toll finden, aber sich für die Improvisation für unbegabt halten. Was hat denn diese Veränderung bewirkt bei Ihnen, dass Sie jetzt im Quartett mit 3 tollen improvisierenden Musikern, Christopher Dell, Vibraphon, Jonas Westergaard am Bass und Christian Dillinger am Schlagzeug, sich auf dieses Abenteuer der augenscheinlich doch recht frei improvisierten Musik einlassen?
Das war in einem kompletten Moment von Umbruch. In dem Moment hat sich alles geändert in meinem Leben. Wo ich wohne, mit wem ich wohne, wie sich alles gestaltet. Und ich glaube, das war ein Moment, um die Klischee ein bisschen zu bedienen, wo eine Krise tatsächlich was anderes öffnet. Ja? Und die Idee kam nicht von mir. Die drei Jungs sind gekommen in ein paar Konzerte, wo ich Boulez und Stockhausen gespielt habe, wo die gleiche Passion für dieses Moment, ein Repertoire und vor allem diese Haltung, die Avantgarde-Haltung in sich tragen und haben mich gebeten, bei denen vorbeizukommen. Ich dachte, ein Gespräch oder Austausch. Und die standen schon im Instrumenten, das stand auch im Klavier. Und die sagten, ja, wollen wir beginnen? Und ich dachte, was habe ich jetzt zu verlieren?
Aber das war nicht die Situation im Teldex-Studio, sondern das war noch in einem Probenraum?
Nein, das war ein paar Jahre davor. Das ist schon 4 Jahre, dass wir zusammenarbeiten. Und da ist irgendwas ganz Komisches passiert. Ich bin wirklich absolut kein esoterischer Mensch, aber das war ein von den Momenten, wo ich dachte, man muss sich immer in die Situation begeben, wo man Angst hat oder wo man absolut sicher ist, dass man etwas nicht kann. Nur dann eröffnen sie eine Möglichkeit, dass die Kreativität sich einen anderen Weg sucht. Ja, und das ist tatsächlich passiert. Was ist sehr erfrischend ist, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Und ich habe kein Bedürfnis, das zu erfahren. Inzwischen scheint es vielen Leuten zu gefallen. Wir kriegen fantastische Kritiken und sind eingeladen, in Kölner Philharmonie oder so zu spielen. Aber diese Art von Optimierungssucht, was man hat in der Klassik, ja, und diese Sicherheit von Perfektion und dass man dann immer verbindet diesen Schutzraum von tolle Präsentation mit Erfolg, davon bin ich da Meilen entfernt. Und da genau darf ich dann absolut nur kreativ sein, weil es gibt keine Parameter, das ist doch unsere Musik. Da kann mir keiner sagen, ob das gut ist oder nicht, das ist doch meine Musik. Und Jazz ist das eine. Ich habe großen Glück, in einem Haushalt zu sein als Kind, wo man sehr viel verschiedene Musik gehört hat, auch Weltmusik und Folkmusik und wirklich guten Jazz von Art Tatum und auch Coltrane und Cecil Taylor und so weiter. Aber das, was wir machen, ist kein Jazz. Das ist tatsächlich eher in Zeit komponierte Musik. Das ist viel, viel näher als neue Musik oder Musik unserer Zeit, sagen wir mal so. Und wir spielen jetzt in Salle Cordot, also wirklich ein Ort von Tradition und von vielen auch Klischees in Paris. Und da bin ich sehr gespannt, wie das in Frankreich jetzt zum ersten Mal aufgenommen wird.
Wunderbar. Wie gehen Sie denn damit dann auf die Bühne? Sind Sie dann leer davor und lassen wirklich alles zu, was passiert? Gibt es Absprachen?
Es gibt keine Absprachen. Es gibt nur zeitliche Vorgaben von dem Veranstalter. Das ist meistens, also beim ersten Konzert waren es tatsächlich 80 Minuten von Improvisation, was war ziemlich brutal, mental und energetisch. Aber das bewegt sich eher um so 60 Minuten Zeitrahmen. Und wir beginnen ohne Ansprachen und wir schließen diese Reise auch immer zusammen im gleichen Moment, ohne dass wir uns irgendwie visuell da treffen. Ja. Und das klingt sehr, als ob ich das Mysterium irgendwie nicht aufdecken wollte. Das ist es nicht, das ist tatsächlich so. Das ist dieser Flow-Moment, wovon man spricht und wovon man jetzt auch wissenschaftlich erfährt, dass es tatsächlich existiert. Und da sind diese Kreativität-Momente, die ich vergeblich suche in Klassikbetrieb, weil das ist tatsächlich ein Betrieb und ein Business und eine Industrie geworden, wo die Kreativität absolut fast nicht erwünscht ist. Nicht beim Repertoire-Gestaltung, bei dieses Menü, das man anbietet, die Art, wie man das anbietet. Das ist nur dann gestretched in irgendwelche visuelle Perversitäten, die ich gar nicht mehr verstehen kann. Deswegen diese Quartettgeschichte, das ist etwas, das ich in Wenn ich träumen darf, dann würde ich gerne in 10 Jahren 3 Sachen gleichberechtigt machen. Also das, was ich jetzt als Konzertpianistin darstelle, mein Quartett. Und das dritte ist, was auch ganz neu ist, meine Zeichnungen, die ich inzwischen auch gut verkaufe. Also das sind so die Sachen, die ich sehe als eine Art von meine eigene Utopie.
Woraus hat sich das Zeichnen entwickelt? War das immer bei Ihnen oder ist das auch...
Von Corona. Ich lag mit meinem Sohn, der hatte zur gleichen Zeit Corona bekommen, bei meinen Eltern in Belgrad, in meinem alten kindheitskleinen Raum.
Und hatte die Wohnung gibt es noch, die Wohnung, die Sie so schön beschreiben.
Ja, die gibt es noch.
Wo Sie mit Ihren beiden Geschwistern musiziert haben,
genau,
im Badezimmer, in der Küche, im Wohnraum.
Ja. Genau, das ist ein relativ kleines Zimmer. Da gab es wirklich nichts zu tun. Ich hatte nur ein Papier und ich hatte nicht mal Stifte, ich hatte einen Eyeliner. Wobei, das war jetzt keine feministische Symbolik, versteckt.
Sie outen sich gerade als eine, die ja, dann doch Eyeliner benutzt.
Genau. Und dann habe ich jetzt, seitdem kaufe ich Eyeliner tatsächlich nur zum Zeichnen, inzwischen auch mit anderen Werkzeugen. Aber da hat sich wirklich da als ein Moment von, ich hatte keine Kraft zu üben, aber so liegend habe ich angefangen zu zeichnen und das ging dann weiter wie ein, ich hatte so einen Hunger und ich habe tatsächlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag so einen Moment, wo, wenn ich das nicht mache, dann werde ich ganz panisch. Ja.
Und das ist bis auf den heutigen Tag so geblieben, dass Sie das täglich betreiben?
Ja.
In was für Formaten?
Das ist meist ein A4-Format, weil das ist das Format, wo ich die Intimität mit mir habe und wo ich das auch auf Reisen nehmen kann. Und das ist mit ganz kleinen Stiften und Kalligrafie-Brushes. Und irgendwann hat ein Freund dann gesagt, dass ich das gerne auf Social Media posten soll. Habe ich es gemacht für die Familie und Freunde. Und dann hat sich ein Kunstsammler gemeldet und inzwischen habe ich ein paar von denen auch verkauft. Was ist völlig absurd, weil das war das und die Improvisation mit Quartett war wirklich nur eine Flucht in meine intime Kreativität. Und dass das jetzt ein Businessmodell einnimmt, ist mir fast ein
unheimlich.
Bisschen suspekt. Ja.
Aber gleichzeitig natürlich auch toll, weil
ich
so
bewerte
unerwartet.
Ich bewerte es nicht, aber ich glaube, das ist etwas, das ich sehr gerne anderen Frauen in meinem Alter weitergeben soll, dass diese Kreativität wirklich schlummert in uns. Das ist nur mit als alleinerziehende Mama und Konzertpianistin und alles. Diese Kreativität ist etwas, das man wirklich erkämpfen muss. Und wenn man das nicht tut, dann stirbt man. Weil ohne diese Neugier für diese verschiedenen Säfte, die man hat in sich, ist man dann wirklich nur eine funktionierende Mensch und ein funktionierender Künstler und das sind die Schlimmsten.
Naja, und man ist auch in einem sehr engen Range, innerhalb dessen man sich überhaupt nur ausdrückt. Und dieses Ausdehnen ist doch ein toller organischer Prozess offensichtlich, der so ganz unverhofft zu Ihnen gekommen ist. In welcher Weise hat denn möglicherweise auch das Improvisieren auf dem Instrument Ihre Auseinandersetzung mit der notierten Musik beeinflusst?
Gar nicht. Das sind völlig verschiedene Bereiche im Kopf zum Beispiel, ich kann für mich selber alleine gar nicht improvisieren. Da gibt es gleich einen Doppelgänger, der guckt, ob das gut ist und bewertet gleichzeitig und da ist die Kreativität absolut verflogen. Und wenn ich höre unsere CD, ich bin völlig erstaunt, wie ich zu diesen Ideen kam. Da sind auch technische, so ausgeklügelte und so komplizierte Abläufe, die ich stundenlang üben müsste, wenn das notiert wäre. Und das ist ein bisschen, ich finde herrlich, dass man sich selbst ein bisschen verblüfft und dass man, es ist also ein Teil von mir, mich auslacht und sagt, na schau, das kannst du ohne zu üben und sonst verbringst du stundenlang die Zeit, ein Instrument, um irgendwas zu erreichen und zu strukturieren. Ja? Aber das ist genau so auch richtig und das ist richtig, das ist jetzt kein Stützpunkt und das ist keine Maschinerie, die mir das Leben leichter macht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt schneller die Stücke lerne oder dass es mir leichter fällt, auf die Bühne zu gehen. Nein, das sind zwei völlig verschiedene Menschen, die auf die Bühne gehen zum Improvisieren oder ein notierten Programm zu machen.
Und es ist auch nicht so, dass das, wo Sie dann selber überrascht an sich konstatieren, was Sie da improvisiert haben, das könnte man ja mit moderner Technik wahrscheinlich auch relativ einfach in eine Notation übersetzen.
Will ich aber nicht. Also der Christian hat einmal gefragt, ja, wollen wir jemanden fragen, dass das, was du machst, notiert, weil er war auch verblüfft, dass das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich gesagt, nein, weil die Notation lügt immer. Ja, das ist etwas, das man wirklich wie ein Detektivarbeit sich immer vorstellen muss. Oder ich habe mit Pierre Boulez sehr lange über die zweite Sonate gesprochen und gearbeitet, und das ist die Notation, die wirklich fast hysterisch ist. Für jede Note gibt es tausende Zeichen. Ja? Und trotzdem, die Musik muss absolut frei und passioniert und leidenschaftlich und wie von einem jungen Mann von 21 Jahren sich anhören. Und nicht
oder eben wie improvisiert vielleicht auch, also wie in dem Moment entstanden, ja, und so vollkommen aber, wie...
Ja, aber die Komposition ist eine Festlegung. Ja, das heißt, es gibt eine Prämeditation, es gibt eine, wie Pierre immer sagte, das organisierte Delirium. Ja? Mhm. Und das ist wirklich dann eine immense Verantwortung, dass man sagt, so, das ist jetzt die Bibel. Da sind die Worte, die man zitieren kann. Ja? Und meine Improvisation können Sie nicht zitieren. Ich kann mich selbst nicht kopieren und zitieren.
Aber das eben rein theoretisch wäre dann denkbar, wenn man es notieren würde und dann sagen würde, aha, das hat sie gespielt. Ja, und das ist dann doch so toll.
Aber das ist doch herrlich, wenn etwas verflüchtigt wird.
Ich finde es auch wunderbar, aber es ist natürlich trotzdem, könnte auch eine Verführung sein oder ein Experiment.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass diese Verführung in unserem Bereich, was wir jetzt machen auf der Bühne, einen zu großen Wert hat. Ich glaube, Erlebnis und Experimentfreudigkeit sollte viel mehr im Vordergrund sein als diese Verführung. Weil es gibt phänomenale, charismatische, talentierte, fähige Musiker, die wirklich fast nur verführen wollen. Und da entfernen sie uns absolut von der Kunst. Kunst will nicht verführen. Sie ist da, um sich zu ausdrücken. Musik ist da, um Musik auszudrücken, nicht etwas anderes, so dass man ein Resultat manipuliert. Das ist doch ziemlich krankhaft, finde ich.
Sie haben die drei Mitspieler, so nett, die drei Jungs genannt. Ist das vorstellbar, das auch mit anderen Musikern zu machen?
Zurzeit kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber das habe ich auch vor 6 Jahren für so vieles andere gesagt. Ich mag sehr mein Leben, wo ich selber schaue, dass ich meine eigenen Worte essen muss oder... Wie sagt man? I have to eat my words. Dass man sich selbst nihiliert, das ist sehr wichtig. Weil ohne diesen ganz klaren Standpunkt kommen sie nicht weiter. Aber ohne innere Flexibilität und Suche nach Freiheit kommen sie auch nicht zu neuen Welten. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig und wesentlich, dass man sich definiert und ständig hinterfragt.
Und sich auch freilässt.
Freiheit ist alles. Für mich, Verantwortung und Freiheit gehen Hand in Hand. Ohne das eine gibt es nicht den anderen. Und meistens hat man entweder das eine oder das andere. Ja? Und es ist ein bisschen wie ständig ziemlich oberflächliche Gespräch. Musik ist entweder intellektuell oder emotional. Nein, das ist die Verbindung von den zwei. Ja? Und ich finde... Es ist ziemlich naiv, dass man diese Spontanität nur als Vordergrund sucht jetzt, dass man sagt, ich bin so, wie ich bin und ich lasse alles raus. Nein, man muss sich innerlich organisieren und dann sich in eine Situation begeben, wo es gibt fast hysterische Delirium und eine Vibration von Energie, die auf der Bühne sein muss, und dann schauen durch diesen Filter, was alles rauskommt. Aber immer im Sinne von Komponisten.
Das klingt alles sehr gereift, was Sie da sagen. Sehr.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das ist nur der Standpunkt von heute. Ja? Das ist nur Momentaufnahme. Ich will, dass mein Leben eine ständige Momentaufnahme ist, aber eine ganz intensive und ganz freie und intensive. Aber es wäre schön, wenn ich in 10 Jahren was anderes erzähle.
Trotzdem machen Sie mich ein bisschen sprachlos durch die Ernsthaftigkeit Ihrer Standpunkte. Das finde ich sehr beeindruckend. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Naja, das ist, jeder von uns ist irgendwie auch geformt und gefärbt von anderen Eindrücken. Das ist genauso wie Pierre Boulez konnte die zweite Sonate, musste die schreiben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin so, wie ich bin, weil ich habe 10 Jahre von Balkankriege hinter mir und ich habe 10 Jahre, wo ich nicht gespielt habe. Klar, das hat mich gefärbt und ich habe eine andere Intensität mit Kunst, die ist nicht größer, besser oder optimierter als von jemand anderen. Aber ich kann nur so sein, wie ich bin. Und ich will da absolut keine Kompromisse machen.
Mögen Sie mir etwas sagen über diese 10 Jahre, in denen Sie nicht gespielt haben? In welchen Jahren war das? Wie alt waren Sie da?
Das waren in meine 20er Jahre. Ich kam dann direkt nach Curtis nach Deutschland, hatte DAAD-Stipendium gekriegt. Die wurde aber annulliert wegen Sanktionen gegen Serbien. Und auch damit habe ich absolut keine Bitterkeit gegen Europa oder die Entscheidungen, die Politiker treffen mussten, weil das gehört dazu im Leben. Also jeder, der das Leben startet und denkt, das Leben ist fair, hat zu viele Disney-Filme geguckt. Und das waren die Entscheidungen, die sicherlich mein Leben stark beeinflusst haben. Ich konnte da zu sehr wenigen Wettbewerben gehen, weil ich musste Visum für jedes Land beantragen. Wurde nicht jedes Mal genehmigt. Ich durfte nicht arbeiten, weil ich war auf Studentenvisum. Ich durfte nicht Konzerte spielen, weil man konnte mich nicht auszahlen. Und so weiter und so fort. Ich war kurz davor, was anderes zu machen, also Übersetzerin oder sowas. Und dann hat sich das Blatt ganz, ganz langsam gewendet.
Durch welche Faktoren?
Das war, wie so oft in meinem Leben, so ganz komische Momente. Das war sehr spät, 2003. Das war Geburtstagsjahr von Ligeti.
Heute 100, damals 80.
Genau. Und da hat Pierre-Laurent Aymar, der mein Mentor und mein Mann lange war, Partner und ist noch musikalischer Partner, sehr präsent, sollte eine Reihe von Konzerten spielen mit dem phänomenalen französischen Pianist Florent Bovard, der leider zu dem Zeitpunkt einen Fahrradunfall hatte. Und er hat mich gefragt, ob ich alle diese Stücke von Bartok und Ligeti und Nan Caro und Kurtag in eine Woche lernen kann. Und ich war immer, Gott sei Dank, ziemlich resilient mit Nerven. Und ich habe das angenommen und dann Ligeti hat das gehört und so ging es weiter. Und dann 2005 war wieder so ein Geburtstagsjahr von Boulez. Dann hat mich Boulez gehört und hat mich engagiert, mit ihm die Bartok-Aufnahme zu machen für Deutsche Grammophon. Und so ging es aber immer sehr, sehr zäh. Weil sehr
und
oft
das wurde jedes Mal dann neu verhandelt mit irgendeiner Arbeitserlaubnis oder weil das legale Problem hat dann noch existiert wahrscheinlich. Ne?
Genau, das hat sich dann später gewendet. Dann hatte ich ein Künstlervisum. Inzwischen habe ich auch einen deutschen Pass angenommen, musste meinen serbischen zurückgeben. Und ja, das ist eine von tausenden Geschichten. Also wenn Sie in 20. Jahrhundert jeden Interpreten fragen würde, wie es war, also jeder hätte eine völlig andere abenteuerliche Geschichte. Und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, dass man da nicht die Opferstellung und diese Bitterkeit in sich trägt, weil das ist für mich sehr so 19. Jahrhundert romanartig. Ja, das ist einfach so, wie es ist. Man geht weiter und man macht das Beste draus.
Und das Morgen ist wichtiger als das Gestern?
Immer. Das Heute ist immer wichtiger als alles andere. Ja? Und vor allem in Musik auch. Also diese Haltung, dass man ständig irgendwas nachweint oder dass man wirklich nur diese alten Stücke spielt, das verstehe ich körperlich nicht. Das ist etwas, das mich tatsächlich zum Wahnsinn treibt, wenn die neuen Leute sich ganz modern kleiden, sich ganz modern benehmen wollen und spielen dann wirklich nur altes Repertoire. Das verstehe ich einfach nicht. Das will ich nicht verstehen. Es geht dann wirklich nur um Erfolg und wie man sich präsentiert. Und das ist keine Kunst.
Nochmal zum Abschluss nochmal zurück zu dem bevorstehenden Marathon 5 am 6. Mai. Wie verbringen Sie diese einstündigen Pausen? Sitzen Sie da in Ihrer Garderobe oder kommen Sie mal ins Foyer und mischen sich unter das Volk? Oder wie machen Sie das? Brauchen Sie dann einfach Stille?
Ich mache keine Stufen von Wichtigkeit oder Priorität in meinem Leben. Wenn ich eine Suppe koche, das ist mit gleicher Intensität, wenn ich Bartok übe. Oder wenn ich Freundschaftsanbänder mit meinem 8-jährigen Sohn mache. Es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass das Leben ständig intensiv und ausgefüllt ist. Das heißt, es gibt keine Pausen. Ich denke dann an was auch immer ich da denke. Wenn jemand kommt und will mit mir sprechen, das kann passieren, dass ich Lust dazu habe oder nicht. Aber das ist nicht, ich will keine Schutzräume für mich machen. Ich glaube, man schützt sich viel zu viel heutzutage mit Wörtern, dass man ständig die gleiche benutzt, mit dieser Political Correctness, das mich auch zum Wahnsinn treibt, die ist wichtig und erwünscht, aber wir gehen da wirklich in klischeeartige und stereotypische nonstop. Ja? Deswegen wenn jemand aus Publikum mich was fragen will, sind alle sehr willkommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das anmoderieren will. Ich lasse das ziemlich frei offen. Ja.
Aber ich darf mich ganz, ganz unbefangen auch sehr freuen auf diesen Abend, oder?
Ja, Freude ist doch die Energiemotor vom Leben. Absolut. Also das ist eine erstaunliche Reise, weil ich erzähle so vieles da und ich will jetzt nicht vorkauen für die Leute, was ich das genau erzähle und was sie da eigentlich erleben wollen. Ich öffne Räume, sie müssen aber da drin reinspazieren.
Und bewohnen müssen wir
das. Ja, diese Räume gestalte ich so, dass es für sie ziemlich klar ist, was da ist. Aber sie müssen es das auch dann, wenn sie wollen, bewerten und halt nur erleben. Dieses Erlebnis Freude muss da sein. Nicht nur Freude an Entspannung und Schönheit. Dafür bin ich nicht gemacht. Aber das ist auch erstaunlich, dass im dritten Teil, wenn die zwei russische Skriabin und ukrainische Roslavic sich da plötzlich finden und dazu kommt der Janacek und Skalati meldet sich und die Ostwolskaja springt dann am Ende alle Erwartungshaltungen, dass man sich da wirklich öffnet und dass man schaut, was macht das mit uns? Weil ohne diese Werke wäre das Leben wirklich sehr, sehr arm. Aber wenn wir nicht ständig in Kontakt sind mit auch Musik von unseren Jahrhundert, dann vertrocknen wir. Und das ist wirklich eine Art von, ja, es ist wie dieses Film, ja, dass ständig das gleiche Szene kommt, ja, dass man sich, ja, dass man immer das Gleiche erlebt, weil man sich dann sicher fühlt. Das ist doch eine Haltung von einem Baby, der immer die gleiche Flasche will. Ja.
Vielen, vielen Dank, liebe Tamara.
Sehr gerne.
Ich freue mich wirklich sehr auf diesen Abend, auf diesen späten Nachmittag, muss man sagen. Es geht ja schon um 17 Uhr los und wir werden uns da sehen. Herzlichen Dank.
Freue mich sehr.
Bis dann.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.